Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HDW auf the Record Podcast. Während die Schweiz unter einer Hitzewelle schwitzt, bleibt es auch politisch und wirtschaftlich alles andere als ruhig. Im Baselbiet stehen wichtige Weichenstellungen an, von Infrastrukturprojekten bis zur Standortpolitik. Und zudem bekommt der Kanton im Herbst einen neuen Baudirektor. Über das reden wir heute mit dem Christoph Buser, Direktor von der Wirtschaftskammer Basel-Land und dem Präsidenten vom Hauseigentümerverband Basel-Land. Mein Name ist Michael Köhn. Christoph, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Abstimmung vom 14. Juni. Rollen wir das Ganze ein bisschen von hinten auf. Ist jetzt doch schon ein paar Tage her. Was ist so hängen geblieben von diesem Abstimmungssonntag?
Licht und Schatten. Es hat Sachen gehabt, die wir gar keine Freude gemacht haben. Umgekehrt hat es gute Ergebnisse dabei gehabt. Für uns jetzt mit dem Hauseigentümerverband ist der Entscheid vom Stimmvolk, dass der Ersatz von fossilen Heizungen soll verboten bleiben, der ist schwer verdaubar. Ich glaube, man unterschätzt einfach einerseits, was auf die Einzelnen zukommt in diesen Fragen. Wir haben sehr darauf gehofft, dass der umgestoßen wird. Letztlich geht es um Fragen wie Technologiefreiheiten, aber es geht auch um Fragen wie Augenmaß in der Energiewende, aber souverän entschieden. Wir gehen nicht so in die nähere Zukunft hinein und werden dann sehen, was rauskommt. Auf der anderen Seite, aus Sicht Wirtschaftskammer, haben wir Parolen gefasst für die Ortsdurchfahrt in Biersfelden. Es ist der Entscheid von der 10 Millionen Schweiz, wo der Schweizerische Gewerbeverband sich sehr stark dafür eingesetzt hat, dass das so ausfällt. Ich glaube aber auch, bei beiden Vorlagen dort sind die Mehrheiten solid, aber nicht überragend gesehen. Also man sieht, da ist auch Unbehagen vorhanden und das muss man auch einfließen in künftige Entwicklungen oder in künftige politische Entscheide bei der Ortsdurchfahrt. Das war auch mein persönliches Gefühl, es ist viel, viel Geld für eine Ortsdurchfahrt. Das Geld hat man, weil man sonst wahrscheinlich eben nicht so viel baut im Kanton. Und bei den 10 Millionen Schweiz ist einfach aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Ich glaube, das Thema Zuwanderung, das beschäftigt die Leute, das hat auch zum Teil hässlich geführte Abstimmungskämpfe gegeben. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen, wie gesagt, Licht und Schatten für mich persönlich. Gefreut hat mich dann die Nachwahl in der Regierungsrat mit Matthias Lichti. Ist der Kandidat reingekommen, die Unterstützung sowohl vom Hauseigentümer wie auch von der Wirtschaftskammer gehabt hat.
Vielleicht noch etwas zur Stimmbeteiligung. Die war national bei 58% gesehen, Basel-Land 54%, gleich drunter. Ist es aus Sicht des HFV vielleicht schade, dass sie nicht höher
ist? Ja, ich sage jetzt mal aus Sicht vom Energiethema ist es wahrscheinlich schon so gewesen, dass die Falschen an Turnen mobilisiert worden sind. Das ist eine wahnsinnige Kampagne gegen die 10 Millionen Schweizer Initiative gewesen. Und ist natürlich ein bisschen Kaffeesatz lesen, aber ich würde es mal sagen, das hat der Vorlage Energiepolitik nur mit der Bevölkerung nicht geholfen, weil doch in den städtischen Gebieten ist sehr stark da die 10 Millionen Schweizer eine Vorlage des Teufels so dargestellt worden und dass es eine rassistische Vorlage ist. Ich habe da allerlei gehört und das hat mobilisiert in der Stadt. Und wenn ich jetzt an unseren Kanton denke, ist natürlich die Stadtnachgemeinden, die haben eine ähnliche Haltung in solchen Fragen und wir merken es dann auch. Also ich sage jetzt zum Beispiel Bindungen, das heißt auch die Bindungen für die Initiative Energiepolitik nur mit der Bevölkerung, das ist dann eine rechte Magenbox gesehen dort und da hat man dann eigentlich gesehen, das hat keine Chance, wenn so grosse Gemeinden so deutlich ablehnen.
Vielleicht noch schnell, wir kommen noch auf die Energie zurück, noch bei der 10 Millionen Schweiz. Die SP hat ja unglaublich festgejubelt an diesem Sonntag. Auf der anderen Seite muss man ja realistischerweise sagen, klar gibt es ja nur ein Ja oder Nein, es gibt nicht irgendetwas dazwischen, aber trotzdem 45% ist ja trotz allem schon auch ein recht hoher Anteil, oder?
Ich finde auch, oder? Das ist das, was ich vorhin auch probiert habe zu sagen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, dass es erledigt und fertig und ich glaube auch, das ist die Grundstimmung. Die Initiative von der 10 Millionen Schweiz oder der Gegner, muss man sagen, ist es gelungen, aufzuzeigen, dass der Deckel ein Problem ist, dass der eigentlich neue Probleme schafft und dass es nicht durchdachte Lösung ist. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten hängen geblieben. Und das hat dann am Schluss auch dazu geführt, dass die ins Nein gekippt ist. Das war am Anfang ja eine Zustimmung zu der Initiative. Darum, das Thema, das wird nicht weggehen und da werden ganz sicher wieder neue Vorschläge kommen. Und jetzt, ich sage mal, aus Sicht von der Wirtschaft ist einfach wichtig, dass man eigene Lösungen präsentiert. Oder wenn dann nicht ist, dass Initiativen kommen, die einem dann nicht passen, dann solltest du eigentlich Lösungen vorschlagen. die in der Bevölkerung dann einen Rückhalt finden. Und ich sehe das ein bisschen als Auftrag, den man jetzt eigentlich aus dem 14. Juni rausnehmen soll.
Und Basel bietet vielleicht schnell jetzt wegen der Energiepolitik, welchen Einfluss hat das Resultat? Hat es überhaupt? Also klar, es hat einen unmittelbar jetzt wegen der fossilen Heizungen, aber sonst auch im Hinblick vielleicht, dass auch ein neuer Energiedirektor dann kommt im Oktober.
Ja, also es sind ja ein paar Sachen, die zusammenkommen. Das eine ist, wo regelt man so einschneidende Entscheide? Das ist bei uns jetzt im Moment im Dekret drin. Ich glaube, die grosse Diskussion und dann eben doch 45% Zustimmung zu der Initiative, die wird wahrscheinlich Leute, die jetzt gerne so ein bisschen im Hintertürchen geregelt hätten, schon auch wachrütteln, beziehungsweise die werden sagen, ein zweites Mal können wir da kaum durch. Das ist meine Hoffnung, dass man künftig mit offenem Visier Energiepolitik macht. Und das andere, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, es ist das Augenmaß-Argument ist nicht durchgedrungen. Ich glaube, es hat dort so zwei Effekte gehabt, die gespielt haben. Das eine ist, dass sich Leute zum Teil aufgeregt haben, dass man zwei Jahre nach einer Abstimmung, die man geführt hat, wieder mit einer Abstimmung kommt. Kann ich verstehen. Da haben wir uns auch schon entsprechend geäussert und aufgeregt bei anderen Vorlagen. Wir sind auf der Meinung, vor zwei Jahren ist verschleiert worden, um was man abstimmt. Jetzt ist es nicht so. Fast das gleiche Resultat. Dann bin ich auch, sagen wir mal, es fällt mir kein Sack aus der Krone, zu sagen, das ist okay so. Das ist von mir falsch eingeschätzt gewesen oder vom HIV. Das andere Argument ist dann eher dort, wo man muss sagen, die Energiepolitik, die kann nicht weiter überziehen. Und ich glaube, das ist angekommen mit dem knappen Ausgang, dass man dort die Bevölkerung abholt, das eine, aber dass man eben auch wirklich ein bisschen mehr Augenmaß bei den Kosten muss erwalten, weil das ist der fast schon Alleingang mit Deutschland zusammen, den wir hier betreiben. Das ist ein grosse Wette. Und die kann man eingehen politisch, aber man sollte es nicht machen auf dem Buckel von den Einzelnen. Oder es gibt ganz viele Ausnahmen, die müssen es nicht machen, die müssen es schon machen. Leute in Münchenstein müssen fossile Heizungen ersetzen mit Wärmepumpen, in Dornach nicht. Das sind so ungute Sachen, die nicht weggehen. Ich glaube, insgesamt sind wir ein in einer Sturm- und Drangphase in der Energiepolitik, wo man nicht recht Einigkeit haben, wo es durchgeht. Und der neue Baudirektor oder eben dann auch die Energiezuständig, ich glaube, der tut gut daran, die Leute daran an den Tisch anzunehmen, einen gemeinsamen Nenner zu finden und dann ein bisschen mehr Ruhe in die ganze Branche, in das Thema Energie bringen.
Schnell ein Einschub, der Nationalrat jetzt in der Sommersession entschieden, dass er eigentlich das AKW-Neubauverbot will aufheben. Ist das eine gute Nachricht?
Ja, ich finde, es ist eine sehr gute Nachricht. Und zwar nicht unbedingt wegen einfach AKW, sondern Technologieoffenheit. Das ist absolut ein Unding, dass man da anfangen zu sagen, das geht nicht, das geht nicht. Am Schluss, wir brauchen Fortschritt in diesen Technologien und da muss man können offen bleiben. Und wenn man dann halt auf die Welt schaut, ist die Atomenergie, die Atomkraft ist nach wie vor ein ganz, ganz wesentlicher Teil von der Versorgung. Und die Schweiz kann sich dort nicht verabschieden, weil, oder wir kommen nachher wahrscheinlich darauf, dass die ganze Industrie bzw. Wirtschaft der Zukunft, das wollte ich sagen, das ist Energiehunger mal 10 oder mal noch höher, das steigt exponentiell und wir müssen uns eigentlich nicht mehr mit der Frage beschäftigen, die wir da irgendwie jetzt lang gemacht haben, wie kommen wir mit der heutigen Energie aus, sondern wie kommen wir an neue Energie und dann müssen wir alles anzapfen.
Zum Schluss noch schnell, dann haben wir den 14. bis hinter uns. Matthias Liechti, wir haben schon zweimal darüber geredet, jetzt der neue Baudirektor, Umweltschutzdirektor, aber 1. Oktober. Deine Hoffnungen, Erwartungen in ihn?
Ja, ich habe ihn kennengelernt in diesem Abstimmungskampf und ich finde, er hat einen sehr guten Abstimmungskampf gemacht. Ich am Anfang haben wir auch schon diskutiert, ein bisschen Angst gehabt wegen seinem Bekanntheitsgrad, aber ich glaube, es ist seine sehr überlegte Art und das Reflektierte, was bei den Leuten verfangen hat. Und ich hoffe, dass er das auch im Amt so leben kann, dass er in dem Sinn alle mag mit ins Boot nehmen und die motiviert mitzumachen mit seinen Ideen und dass er aber eben auch es ist wichtige Stakeholder anlässt auf allen Seiten und die mitnimmt, wenn er dann politische Vorlagen macht. Das war eine angenehme Differenz zu dem, was wir jetzt 8 Jahre lang erlebt haben, wo man eigentlich Vernehmlassungsvorlagen zugestellt bekommt und man genau gewusst hat, da wird kein Jota mehr geändert. Und das hat auch zu der vielen Unruhe und zu dem teilkässigen Politisieren geführt. Gegenüber der Bau- und Umweltschutzdirektion, gegenüber dem Isaac Graber. Und ich glaube, dort ist der Liechti ein anderer Typ. Und ich habe eigentlich dort ein gutes Gefühl.
Gut, dann schauen wir mal an, was wir immer wieder in diesem Podcast besprechen. Wirtschaftsstandort Basel-Land zurück in die Erfolgsspur, das Impulsprogramm von der Wirtschaftskammer mit total 17 Initiativen. Das erste Halbjahr ist durch. Was ist so der Stand dort, die Fazit jetzt vor der Sommerferien?
Ja, es ist ein bisschen ein mühsamer Prozess halt, im Sinn von, er ist langsam, das ist das eine. Das andere ist, dass die Regierung, die ja dann immer so ein bisschen den ersten Aufschlag macht und sagt, findet sie es gut, findet sie es nicht gut, es ist einfach immer nicht gut. Haben wir ja ein bisschen erwartet, sonst hätten wir keine Initiative gemacht. Eher schwierig ist dann teilweise die Argumentation, die angefügt wird, aber das ist ja dann auch die Chance für uns. Wir werden als Initiativkomitee angehört von Kommissionen im Landrat. Und wir merken einfach, es braucht dort natürlich dann auch Überzeugungsarbeit, weil eben der erste Aufschlag von der Regierung, der geht natürlich mal richtig vor. Mhm. Und innerhalb von der Landratswelt ist natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis entstanden zwischen Regierung und zumindest einer Mehrheit vom Landrat, oder? Und da müssen wir dann überzeugen. Und ich glaube, wir werden dort Schritt für Schritt ankommen. Das ist immer, du kannst irgendwie nur von Spiel zu Spiel denken, dort, was am Schluss rauskommt, werden wir sehen.
Also 12 sind ja so weit, dass man sie wirklich in einem politischen Prozess drin hat. 2 in ein Gericht noch beschäftigen, irgendwann einmal im Herbst, gehen wir mal davon aus, bei 3 warten wir noch drauf, können sie auch in die Richtung gehen oder nicht? Hättest du jetzt so viel Widerstand erwartet?
Also bei der Rechtsgültigkeit ehrlicherweise nicht. Ich habe von Anfang an erwartet, dass man, so wie ich jetzt einfach unsere Regierung kennengelernt habe, wir haben auch schon darüber geredet, ich finde, das ist ein bisschen eine verbrauchte Truppe, die sind schon lange im Amt, die Mehrheit, und die haben natürlich die Verantwortung zu 100% den Zustand von unserem Kanton. Und wenn ich jetzt den Zustand sage, ist es einmal, was wir da, die Aktiven, die wir haben, mit uns geht es grundsätzlich noch gut, aber auch der Trend stimmt überhaupt nicht. Und wir haben keine Ideen, keine Visionen, keine Pläne, Mobilität, Energie, alle diese Themen. Aber wir hätten ja dann eigentlich dann die Vorschläge gebracht und dass dann Reformvorschläge von außen auf eine Regierung, die eigentlich keinen Reformbedarf sieht, nicht auf guten Boden stoßen. Ich glaube, das ist mir klar gewesen. Dass man es probiert abzutischen, und das ist ja deine Frage, gesehen vom juristischen Weg, das finde ich sehr speziell. Und darum wehren wir uns auch. Ich glaube, sowohl bei der Initiative, bei der Kinderbetreuung, wo man eine Rechtsungültigkeit beschlossen hat, vom Landrat am Schluss her, dort sind sie, weil es einfach komplex war, ist man am Rechtsdienst gefolgt und hat das quasi als rechtsungültig erklärt, das bestritten wir vor Gericht. Wir werden jetzt sehen, ob wir durchkommen. Und die zweite ist eine Teilrechtsungültigkeit bei der Bürokratiebekämpfung, wo ich auch finde, das ist ein Fehlentscheid. Da haben wir es ebenfalls auf den Rechtsdienst verloren, wo halt dann, und das unterstelle ich jetzt denen, auch sehr, sehr nah an der Regierung ist. Und wenn die Mehrheit der Regierung sagt, so machen wir es, dann ist zumindest immer noch so ein Rechtsgutachten oder in so einer Vorlage, wo dann rechtlich argumentiert wird, halt auch der entsprechende Drall drin. Und das ist unsere Aufgabe, um das versuchen aufzuzeigen. Wir sagen einfach, schade, dass man Initiativen auf dem juristischen Weg wegnimmt. Die Gesprächsbereitschaft, die wir auch schon davor hatten, wo wir immer sagen, es ist ja das Problem, das wir lösen wollen. Das ist unser Lösungsvorschlag. Wenn ihr bessere Ideen habt, Gegenvorschlag oder indirekter Gegenvorschlag, sprich ganz eine andere Lösung, um das Problem zu lösen. Wir sind die Ersten, die zurückziehen. Aber was wir nicht machen, ist einfach sagen, ja, ist kein Problem, weil wir sehen dort ein Problem. Und mit Rechtsungültigkeit erklären, sagst du, das Thema ist vom Tisch, du bringst keine Alternative, darum kommen wir da wieder. Und wenn das Gericht jetzt würde sagen, ja, ist tatsächlich rechtsungültig, dann kommen wir halt mit einer neuen Initiative.
Und wie ärgerlich ist es, dass man da das Gespräch nicht sucht?
Ärgerlich, man gewöhnt sich dann irgendwie dran. Es ist ja am Schluss immer viele Begegnungen, du fährst auf eine Erwartungshaltung entwickeln, du lernst Leute besser kennen, und ich habe das ganz am Anfang mal gesagt, das ist die Beleidigung, die Leberwurst, wo man als Bild immer in den Sinn kommt, und die Beleidigung, die ist offenbar noch viel tiefer gesessen, als ich gedacht habe damals. Weil da kommt gar nichts. Da kommt einfach irgendwann kommen wieder ein Regierungsentscheid. Da sind keine Gespräche gesucht worden.
Stichwort Fachkräftemangel. Gehen wir 2-3 Themen an innerhalb von diesem Impulsprogramm. Da gibt es ja unter anderem die Initiative Berufsbildungsfonds. Und auch da wehrt sich die Regierung, oder? Und sagt, die Belastung von KMU ist zu gross, etc. Das ist ja eigentlich noch erstaunlich, weil es ja eine Initiative ist, die von der KMU, von der Wirtschaft kommt.
Also ich weiss nicht, ob sie es nicht lesen und ob sie sich so nicht damit beschäftigen oder ob sie einfach, ob es dann gleich ist. Und du hast jetzt springende Punkte eigentlich gesagt, wenn die KMU-Wirtschaft so breit aufgestellt kommt und sagt, wir hätten gerne einen Berufsbildungsfonds und wir haben das Gefühl, es hat zu viele Trittbrettfahrer in diesem System und wenn die schon Trittbrett fahren wollen, sollen sie sich halt finanziell an dem Fachkräftemangel beheben, beteiligen, dann kann eigentlich der Regierung gar nicht besser passieren. Weil auch dort, das Problem ist dort, Fachkräftemangel. Wir müssen schauen, dass die Jugendlichen Berufslehre wieder mehr schätzen, mehr Perspektiven sehen in der Berufslehre. Und das ist halt mit Mitteln verbunden. Wie alle anderen Probleme ja auch irgendwelche Gelder kriegen, um sie zu lösen. Und jetzt hast du aus der Wirtschaft, die betroffen ist, die Idee, wo breite Unterstützung hat, dass halt dann die nicht ausbilden sollen, zu Kassenbeten werden und ihren Obolus so entrichten. Und dass man dann sagt, das ist jetzt große Belastung für die Wirtschaft, das ist schon fast Realsatire. Ja.
Und wenn man ein bisschen die Vorlage, wo jetzt eben eine nach der anderen kommt von der Regierung, wo sie sagt, Ablehnung oder man findet es gut, Initiativen, wenn man die liest, oder jetzt beispielsweise die, aber es sind auch noch andere, wir kommen noch darauf zurück, auf die Umfahrung Süd, dann auch noch, haben wir immer so ein bisschen wie einen roten Faden, entdeckt man da so quasi, ja doch, also das Problem ist real, wir sehen es auch, man muss etwas machen, aber nicht so.
Ja, ist richtig. Also bei der Berufsbildungsfonds-Initiative habe ich es fast noch ein bisschen anders gelesen. Dort finden sie eigentlich alles gut, wie es ist, obwohl die Zahlen so runtergehen in der Berufsbildung. Wir sind schlecht im interkantonalen Vergleich, also wie viele Jugendliche in die Berufsbildung gehen. Und bei der Umfahrung Süd, das ist jetzt ganz frisch gekommen, ist es tatsächlich auch so, dass man einfach, wahrscheinlich ist es, also es ist nicht wahrscheinlich, das ist der Absender, der ihnen nicht passt, es ist die Art und Weise, die ihnen nicht passt. Und es ist halt generell die Haltung, dass es keine Reformen braucht. Und ich meinte aber, das wird jetzt hoffentlich gleich aufgelöst, aufgeweicht, zumindest die Haltung, weil jetzt haben wir in der Kurzfrist zwei neue Regierungsmitglieder bekommen. Und die haben zumindest bevor der Wahlen gesagt, dass sie die Initiative grossmehrheitlich unterstützen.
Dann haben wir noch die Uni. Initiative, die darum geht, näher am Arbeitsmarkt ausrichten. Auch dort hat man das Gefühl, so richtig gelesen haben sie nicht.
Ja, auch dort werden zum Teil wird da irgendwie Schaum geschlagen und Sachen behauptet, die schlicht nicht zutreffen. Also es ist ja, der rote Faden ist eigentlich alles gut, wie es heute ist. Oder? Das ist so ein bisschen die Grundthematik und dann sagen sie so, das Problem eben ist da, ja, wir sehen das Problem, aber es ist gleich gut, so wie es heute ist. Also man will dann einfach nichts lösen am Problem. Und bei der Uni haben wir ehrlicherweise ja eine Initiative, wo ich denke, die hilft der Uni sogar. Weil im breiten Kreis von der Wirtschaft auch, und ja, es ist vielleicht mehr der handwerkliche Teil, der einfach das Gefühl hat, es geht wahnsinnig viel Geld in die Uni. Und gleichzeitig finden wir keine Leute, es gehen immer weniger in Berufslehre. Es wird natürlich dann auch geschaut, wenn so viel Geld in die Uni geht, wird die Uni attraktiv gemacht. Das fährt ja die Fachhochschule, das fährt bei den Gebäuden an, wahnsinnig viel Geld in Beton rein. Aber auch sonst wird einfach der Karriereweg gepusht. Und auf der anderen Seite wird halt immer der Status quo und ja, ist halt so, es ist das Second-Best-Thema, oder? Und ich glaube, für die Uni wäre das wie eine Art Befreiungsschlag, wenn sie sich würden melden, könnt ihr auch von Ihnen aus kommen und sagen, look, wir sehen, dass wir wahrscheinlich in gewissen Fächern viele Leute ausbilden, die gar nie auf dem Fach, das sie gelernt haben, was sie einfach studiert haben, werden können arbeiten. Und dort auch anstehen und sagen, ja, in unserem bisherigen Rekrutierungsprozess, Anmeldeprozess, spielen eigentlich Berufsperspektiven keine Rolle. Und wenn du nicht würdest und sagen, wir tun zumindest besser, und das will ja unsere Initiative, besser die Perspektive aufzeigen und die Jugendlichen sollen die Informationen müssen entgegennehmen und ich kann erkennen, dass ich etwas studiere, was fast nicht gefragt ist oder umgekehrt ist ja möglich. So kannst du ja Soft-Leading machen und wir haben jetzt in den Hearings, die wir hatten, auch aufgezeigt, dass das in anderen Ländern so ist. Also das ist nicht etwas Neues. Holland, Dänemark, es sind andere Länder, die genau so eine Soft-Steuerung machen vom Leistungsangebot von der Universität. Und da will man jetzt offenbar nicht. Also ich sage einfach, die Regierung will nicht. Ich spüre jetzt auch in der Landratskommission nicht wahnsinnig viel Bereitschaft. Aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob sie merken, wie grosser Druck denn eben gleich auch ist hinter dem immer mehr Geld an die Uni, also oder wie wenig Zustimmung da dann dürfte ich auch, weil ich habe das auch gesagt in den Gesprächen, was ja sicher ist, wie sagen wir in der Kirche, vor einer neuen Uni-Abstimmung kommt dann die Uni wieder zu uns und sagt, können wir uns nicht unterstützen, dass, also das mehr Geld für die Uni. Und wenn man einfach immer nur kommt in einen Helikopter, wenn man etwas braucht und dann wieder abfliegt und viel Staub rum ist, das ist für mich nicht eine gute Partnerschaft, nicht der gute Weg. Die Universität müsste auf die KMU-Wirtschaft einen Schritt zumachen und zumindest zeigen, dass die Anliegen ernst genommen werden.
Also bei 16 von 17 Initiativen ist man jetzt in einer Kommissionsberatung wieder angelost. Oder also zum Teil ist sogar noch die Rechtsgültigkeitsfrage gar noch nicht abschließend geklärt. Eine, oder? Die ist schon weiter. Also eine ist jetzt insgesamt so weit, dass sie durch ein Landrat durch ist und wahrscheinlich im November sogar könnte vor das Volk kommen. Alle anderen kommen ganz sicher erst nächstes Jahr. Das ist fairer Arbeitsmarkt. Das sind KMU-Arbeitsbedingungen als Richtschnur, oder? Womit einer Stimmunterschied zur Ablehnung im Volk empfohlen wird. Oder? Also da hat eine Stimme gefehlt. Und was würde der Landrat sagen, wir empfehlen sie zur Annahme? Und hat es noch Bürgerliche gehabt, die dagegen gestimmt haben?
Ja, Bürgerliche, die im Staat arbeiten. Es ist auch dort, wir haben es ja jetzt antizipiert, sonst hätten wir versucht, jemanden zu finden, der einen Vorstoss in die Richtung macht. Ich glaube, das ist Teil vom Landrat, dass man mit der Zeit einfach so auch eine Nähe zum Staat entwickelt und mehr die Leute davon kennen, die Kommissionssekretäre, sonst die Leute, die im Staat arbeiten. Und dann kommt fast ein bisschen ein Bemutterungseffekt, habe ich auch mal den Eindruck, oder? Und ich glaub, das ist darum eine wichtige Abstimmung, wo einfach einmal die Bevölkerung darüber abstimmen soll. Wir spüren es so, dass die Schere aufgeht und dass zum Teil Leute kommen und sagen, du, ich gehe jetzt so zum Staat arbeiten, weil ich habe viel mehr Kompensation, das gehört Lohn dazu, da gehören aber auch, dass man quasi jede Stunde kann, wo man zu viel, also wo man mehr schafft an einem Tag, dann quasi wieder einziehen, kompensieren. Es sind ungleiche Spiesse. Aber ob es draussen wirklich so wahrgenommen wird, das können wir auch dann erst in einer Abstimmung sehen. Wenn man die Regierungsvorlage, und das ist ja dann ein bisschen Kaskade, Regierungsvorlage, ist mir noch klar dagegen gewesen, völlig daneben, weil eine Verwaltung können sich nicht mit KMU messen, dass die müssen da an die grossen Droschen und so weiter, was ich überhaupt nicht eingesehen, ist für mich ein Nullargument. Im Landrat ist es schon sehr, sehr knapp geworden, wenn man nicht die Spezialfälle hatten, die halt dann letztlich Profiteure sind vom heutigen System, dann wäre es anders rausgekommen. Ja. Und darum bin ich noch recht zuversichtlich, dass das Volk sagt, hey, die Schere darf nicht mehr weiter aufgehen.
Eben, um das geht es ja eigentlich. Die Schere nicht weiter aufgehen los. Es geht nicht darum, etwas
weg. Nein, wir nehmen niemandem etwas weg. Es geht, ich glaube, das ist generell, wenn wir hier von Abbau und so reden, in der Schweiz ist es eigentlich ein Witz, weil wir haben jedes Jahr mehr Einnahmen. Also der Trag steigt, die Steuerträge und wir geben halt einfach zu viel aus und das ist wie ein separates Problem, aber ein echtes Problem wird, wenn du die Leute nicht halten kannst als KMU-Betrieb, weil sie vom Staat abgeworben werden mit völlig ungleich langen Spiessen, ganz andere Bedingungen und du zahlst am Schluss noch mit deinen Steuern, das macht weh.
Gut, jetzt kommen wir zur aktuellsten Vorlage von der Regierung. Diese Woche ist sie auf dem Tisch gelandet, das ist die Umfahrung Süd. Wir haben es am Anfang auch schon mal gesagt. Und bei der Umfahrung Süd hat ja dann auch die Wirtschaftskammer im Standpunkt auf der Doppelseite gezeigt, wie der Lösungsansatz aus ihrer Sicht sollte sein oder könnte sein. Das Y, also die Wirtschaftsräume, ich sage jetzt Rhein nach Ahlesheim, verbinden mit den Wirtschaftsräumen Pratteln-Liestel. Jetzt lesen wir die Vorlage, das ist jetzt eine von denen mit dem roten Faden und sagt, jawohl, es ist so, ein Problem und überhaupt. Und am Schluss sagt man, aber nein, zu teuer und bringt doch zu wenig. Ich nehme an, hast du sie gelesen schon, die Antwort von der Regierung?
Also ich habe es überflogen, weil es ist so vorhersehbar gesehen. Du hast es gut zusammengefasst, oder? Sie sagen ja, es wäre das grösste Strassenprojekt,
das je gegeben hat.
Oder? Und sie kommen auch noch mit der Strasse, obwohl wir eigentlich in der Initiative sagen, es soll auch der ÖV da durch können. Wegen dem haben wir sie in den Standpunkt gebracht, um eigentlich den Vorschlag zu machen, wie das würde aussehen für ÖV und Strasse, also für Auto, MIV und ÖV. Und das ist einfach vorgespurt, oder? Das heisst, und das stelle ich jetzt einfach ein, aber sagt, wenn wir nicht, schreiben wir eine Vorlage. Und dann kommt so etwas raus. Und ich finde, die greift an so vielen Stellen zu kurz. Also erstens, oder? Wenn du so eine einen Verkehrsweg neu baust, das ist eigentlich ein Rezept zum Wirtschaftsfördern, zum Wertschöpfung anziehen, überall dort, wo die Erreichbarkeit besser wird, steigen entsprechend die Wertschöpfungszahlen. Das ist nichts Neues. Das ist wie ein 1x1 in der Wirtschafts- und Standortförderung. Und sie kommen nur mit den Kosten. Aber dass auch volkswirtschaftlich einen enormen Nutzen hat, das ist das eine. Dass damit eigentlich das Problem auf der A2 gelöst war, ist das andere. Und sie sagen ja noch, es ist nicht unsere Aufgabe, den Bund seine Probleme zu lösen. Ich meine, was für eine Vogelstrauß-Politik ist denn das? Wie nicht ernst nimmst du nicht nur die Wirtschaft, die täglich im Stau steht, sondern auch die Bevölkerung. Also ich finde, diese Vorlage finde ich eigentlich bis jetzt etwas vom Schlimmsten, was sie produziert haben. Aber ja, eben, du hast mal von den Erwartungen geredet. Es passt ins Bild.
Ich will vielleicht zwei, drei Sachen daraus rausnehmen. Also man hat ja dort auch ganz klare Zahlen, also quasi auf Verkehrsmodell hinterlegt, oder? Mit einem Spezialist, mit Michael Arendt, der das einfach die Kantone macht. Das ist nicht einfach irgendjemand, der mal gesagt hat, das wird so oder so viel, sondern das ist seriös gerechnet, oder? Also das heisst, das Modell, wo die Wirtschaftskammer publiziert hat, das verhebt, oder? Und die Zahlen sind ja eigentlich eindeutig.
Die sind eindeutig. Und dass man die einfach nach oben korrigiert, okay, kannst du natürlich immer sagen, die eigene Statistik ist die beste. Ich finde es nicht seriös. Aber was mich auch noch wahnsinnig stört in der Vorlage, dass sie sagen, sie haben so eine Philosophie, die sie ja darlegen, quasi Verkehr vermeiden als eines der allerobersten Ziele. Du kannst nicht den Leuten die Mobilität wegnehmen. Und wenn ich dann das lese, aber ich weiss, dass wir im 2020 eine Abstimmung hatten, einen Hochleistungsstrassenausbau, 60% sagen ja, 2015 umfahre ich Allschwil, 60% sagen, also die Leute wollen neue Verkehrswege und die kommen mit, wir wollen den Verkehr vermeiden. Sie sagen, in welcher Welt sind wir? Also ich bin nicht einmal sicher, wo genau das steht. Ich gehe davon aus, das ist wieder irgendeine regierungsäußere Strategie, die der Landrat noch zur Kenntnis nehmen kann, wenn es überhaupt ist. Aber das müssen wir, also das wird eine wichtige Abstimmung. Ich glaube, auch dort, wir haben gute Chancen. Die Bevölkerung die wissen, dass da etwas gehen muss.
Also in der Regierungsvorlage hat es einen kurzen Abschnitt darüber. Sie haben den Standpunkt gelesen und haben das mehr oder weniger zur Kenntnis genommen. Zeit haben aber nicht gelenkt, um das vertieft zu analysieren. Gesehen, ja, es gibt ganz kurze Passagen, eine halbe Seite ist vielleicht oder so. Wo sie das sagen, aber es braucht jetzt weitere Abklärung und es ist wichtig und überhaupt kann man jetzt sagen, im Moment tut Basel-Biet-Diepo planen statt bauen.
Ja, also die letzten 8 Jahre, ich hoffe, das ändert jetzt, oder? Aber wir aufhören, planen, einfach machen. Ich glaube, jetzt ist einfach, wir müssen machen. Auch wenn ich die ganzen Diskussionen sonst über Verkehrsinfrastruktur, jetzt ist wieder irgendeine neue Vorlage vom Bund gekommen, 2045, das ist 20 Jahre, wir können nicht 20 Jahre warten, die Region wächst. Jetzt haben wir gerade es vorne gehabt, gesagt, Wachstum soll auch Bevölkerungswachstum soll weitergehen. Wo soll das anführen? Und einfach da versuchen zu verhindern und zurückbauen und das, was man jetzt 8 Jahre gemacht hat, das hat nicht funktioniert. Und wahrscheinlich ist auch wegen dem der Licht gewählt worden, weil die Leute merken, die Rezepte von zurückdrücken und alles ein bisschen reduzieren, das verhebt nicht.
Vielleicht noch ein Argument, kommt ja wie mit dem Rheintunnel. Also der Bundesrat hat ja die Botschaft 2027 jetzt veröffentlicht, also in Vernehmlassung gegeben, wo es um verschiedene ÖV, aber auch Individualverkehrsprojekte geht, oder auch im Raum Basel, wo man jetzt bis im Oktober Stellung nehmen kann. Unter anderem ist ja der Rheintunnel drinnen wieder, oder? Aber der ist ja jetzt auch wieder um 20, also
der Rede von 2045. Genau, das ist der, ja.
Aber schnell zum Rheintunnel, oder? Okay, das kann man ja machen, aber es löst ja das Problem nicht von der Zufahrt. Also das Nodelöhr ist ja eigentlich die Schweizer Halle, oder?
Sondern die Schweizer Halle, und dort, das haben wir im Standpunkt ja aufgezeigt, von den Kosten her, oder? Wenn du Rheintunnel rechnest, musst du immer auch das Verbreiten von der Schweizer Halle rechnen. Und dann bist du irgendwie bei 4,5 Milliarden dort umeinander, oder? Mhm. Und die Lösung, die wir jetzt vorstellen, mit ÖV drinnen im Übrigen, das ist dann 2 Milliarden, also du bist mehr als die Hälfte günstiger und hast noch ein ÖV-Thema, das du kannst mitnehmen kannst, das ich wichtig finde. Du hast Salina-Raurika-Erschliessung plötzlich, wo auch wichtig ist. Es hat so viele positive Sachen, volkswirtschaftliche Nutzen. Ich glaube, die Leute in der BUD, ich habe einfach mal in die Polit-Academy gekommen, auf dem HDW, da haben wir volkswirtschaftlichen Nutzen von Strassen und von Verkehrswegen.
Das heißt, es ist eigentlich nicht um eine, also es geht am Schluss gar nicht um eine Strasse oder einen ÖV, sondern es geht um Standortentwicklung.
Es geht um Standortentwicklung. Es war für mich absolut zentral gewesen. Wir bringen ja auch immer die Beispiele, oder, dass du aufpassen mit dem Betrieb hast, wo sagen, ich gehe nicht ins Biers oder Leimedal und umgekehrt. Weil sie auch sagen, wenn du an der Haagenau nebendurch musst, dann weisst du nicht, hast du eine halbe Stunde oder hast du eineinhalb Stunden, wenn es reicht, oder? Und dass man dort einfach ausblendet, ja, das haben wir auch schon gehabt, das ist das Silo-Denken. BUD ist zuständig für die Strasse, die Sölle. Ich erwarte eigentlich von Tommy Schurter, dass er da reinschwätzt. Wirtschaftspolitik. Er hat jetzt viel Spitalpolitik gemacht. Ich habe das schon gesagt und sage es da auch. Bitte widmen die auch der Wirtschaftspolitik.
Und dann haben wir noch eine Initiative auf der Strasse, das ist der Zubringer Bachgraben Alschwil. Das Volk hat da vor 11 Jahren gut geheißen, mit 60%, du hast es vorher auch gesagt. Im Moment auch, Stillstand geht nicht viel. Man sagt, man kann nicht wegen der Franzosen, man kann nicht wegen der Basler etc. Oder? Aber wir kommen nicht weiter. Die Firmen nicht hinter brauchen dringend eine Lösung, wenn auch eine. Es ist einfach auch eine versprochen worden. Aber auch hier der rote Faden, oder? Nein, es ist unnötig, die Initiative, die braucht es gar nicht. Oder? Das ist auch die Haltung von der Regierung.
Ja, also ich sage, wir haben ja schon einen Volksentscheid. Ja, ich sage einfach, das ist wieder 10 Jahre zurück. Es ist nichts gegangen in 10 Jahren. Und dass man hier die Initiative sagt ja im Wesentlichen, hört auf Bundesgeld warten, tünt das nötigenfalls auch mit kantonalen Mitteln zahlen. Das ist so ein bisschen der Kern und vor allem einfach hochprioritär. Und da einfach gar nicht stehen und sagen, wir haben eigentlich schon alles gemacht, was man kann, es geht nicht. Also das glaubt ja daraus keiner. Aber auch, dort weiss ich ehrlich gesagt nicht, was im Landrat genau passiert. Ich hoffe, man sieht das. Stunden haben wir, dass die Regierung, es gibt ja dann immer wieder irgendwelche Medienkonferenzen, wo Frau Keller und Herr Aber angestanden sind, es hat Bund, jetzt müssen wir, aber dann wollen sie Zeichen setzen gegenüber Bern. Aber was für ein starkes Zeichen wäre nochmal 60% Zustimmung zu so einem Projekt? Weil es gerade im Agglomerationsprogramm, wenn man dort schaut, die bringen ja das Geld nicht raus, weil sind die Widerstände zu gross in den Kantonen, man hat keine politisch abgesicherten Entscheide. Man reserviert Mittel, es wird nicht gebaut. Also ich würde das eigentlich schon allein von dem, statt nochmal eine Pressekonferenz, wo zwei Leute anstehen, sagen, hey, wir haben übrigens so Volldruck von der Bevölkerung, wir wollen das jetzt machen, würde ich eh noch Dankeschön sagen, dass es so eine Initiative gibt, das so kategorisch ablehnen.
Gut, jetzt haben wir Fachkräfte gehabt, wir haben schon Energie gehabt, wir haben Mobilität gehabt, Arbeitsmarkt haben wir gehabt. Ja. Nein, noch nicht ganz alles. Ja. Was noch fehlt, ist Bürokratie.
Ja.
Hier vielleicht schnell, holen wir schnell aus, oder? Auch in der Sommersession jetzt, da hat der Nationalrat eine Motion vom Ständerat Jakob Stark überwiesen, gegen den Willen vom Bundesrat, sehr knapp, es sind glaube ich 3 Stimmen Unterschied, wo es um so eine Bürokratiebremse geht, Regulierungskostenbremse, wo es darum geht, dass er sagt oder verlangt, wenn so eine neue Regulierung kommt, eine neue Auflage für die KMUs, die das Leben schwerer macht, entweder ein qualifiziertes Mehr im Parlament oder sonst so viel quasi rausstreichen an Regulierungen, wie wieder reinkommen. Ich nehme mal einen Ansatz, wo du mit Interesse mal gelesen hast.
Ja, den ich sehr gerne gelesen habe. Jetzt habe ich unsere Initiativen auch schon gesehen oder gehört von. Ich glaube, wir müssen einen neuen Weg gehen in der Bürokratiebekämpfung. Es reicht nicht, was wir heute machen. Es wird immer mehr, weil einfach auch, ja, da ist überall andere, da ist überall Interessenvertreter, überall gewisse Themen, wo man dann sagt, ja, dann okay, regulieren wir das auch noch, dafür haben wir dann das. Und es gibt keine Stelle, die sich mit Nachdruck und mit echtem Interesse gegen die Bürokratieentwicklung wendet. Weil es hat natürlich auch mit dem Silo-Denken zu tun. Es gibt keine so Querschnittfunktion in unserem Kanton. Es gibt eine beratende regierungsrätliche Kommission, das ist das KMU-Forum, wo Leute gewählt werden aus der KMU-Welt, wo zusammen mit, da sind wir auch drin, und ich kenne es gut, wo man zusammen mit Verwaltungsleuten eigentlich neue Gesetze, neue Verordnungen anschaut. Und wenn so ein Fachgremium dann sagt, das ist too much, dann braucht es eben eine 2/3 mehr zum Beispiel. Und dass man sich dem zur Wehr setzt, ich weiss nicht, ist es die Angst vor dem Landrat, dass die Regierung so, oder das ist so ein bisschen auch Muster, sie haben die Hauptangst vor der Regierung so, das ist eigentlich, komme ich im Landrat durch mit Sachen, bin ich... Ja, und in dieser Vorlage kann man sagen, das ist die Initiative, das sind die Ideen. Aber dann kann man sagen, wir haben etwas gemacht für ein Landrat, wir nehmen euch keine Stimmrechte weg. Oder? Das ist ja letztlich der Punkt hinten dran. Und Ich finde es schade, dass der Mut fehlt vom Volkswirtschaftsdirektor. Aber ich glaube, dort könnte man im Landrat noch etwas. Also, nein, die haben, Entschuldigung, das ist die Rechtsgültigkeit.
Genau, ich wollte sagen, oder? Das ist ja ein Signal eigentlich von Bern, oder? Also, also Bern sagt, briefen das. Also, wir wollen das eigentlich. Eine Motion, wir wollen das eigentlich, oder? Also, eins von beiden kann man noch sagen, fairerweise. Aber es ist eine Variante, oder? Ja. Und in Basel-Land, oder, ist ja das genau das Gleiche eigentlich. Ja. Und da kommt ja eben, da ist jetzt das Parlament gerade gesagt, zuerst auf den Rechtsdienst vom Regierungsrat, dann, also die Regierung, dann das Parlament. Die ist teilweise rechtsungültig, weil man kann kein Qualifiziertes mehr einreichen. Also, das ist ja eigentlich das Signal, das von Bern her jetzt wahrscheinlich auch dankbar aufgenommen wird. Und noch spannend wird es sein, was jetzt das Gericht wird sagen.
Dazu sei, das hat dann nämlich die Implikationen auf den Bern-Vorstoss. Genau. Ja, ich sage, man kann jetzt die Idee schlecht finden, aber bitte bringen eine andere Idee und nicht auf dem juristischen Weg etwas abtischen, was einem nicht passt.
Aber jetzt, unabhängig davon kann man schon sagen, oder? Also man braucht den Umgang mit der Bürokratie, der muss einfach anders werden im Baselbiet oder generell.
Generell, das ist wirklich generell. Es ist, man merkt glaub, gar nicht, wie stark dass man die Unternehmungen im Würgegriff hat und dass es einfach immer ein bisschen mehr zugeht. Und es zeigt einfach, wenn du so richtige Entfesselungsprogramme mal könntest machen, das haben andere Länder schon geschafft, oder? Dann geht richtig etwas nachher. Im Moment ist der Standortnachteil ist ganz klar.
Vielleicht in diesem Zusammenhang, Telim Pudligard-Jeder war im HDW, im Business Club, und hat unter anderem dann auch über die Bürokratie, das sagt sie in anderen Interviews immer wieder, oder, dass sie eigentlich fast ein bisschen verschrocken ist, was da an Bürokratie rum ist. Und sie hat sich das weit oben aufgeschrieben, dass sie dagegen will ankämpfen, aber ist auch mehr fast ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also der Kampf ist wahrscheinlich relativ schwierig, oder, in Bern.
Ja, in Bern ist es noch speziell, oder es ist auch bei uns so, oder? Man schiebt sich den schwarzen Peter einfach hin und her. Die Verwaltung sagt, die wollen immer mehr Aufgaben. Und umgekehrt, sagen wir, die Verwaltung macht Bürokratie, weil sie einfach zu kompliziert reguliert und nicht Effizienzen sucht, die im System vorhanden wären. Und beide fühlen sich aber nicht wirklich zuständig. Wenn du natürlich immer schon die Entschuldigung parat hast, wer soll denn, oder? Und darum, ich glaube, das KMU-Forum, das wir da haben, also die ist zwar nur eine Kommission, aber die ist die einzige Stelle im ganzen System, wenn du so willst, wo eine Aufgabe hat, Bürokratieabbau. Und das ist wichtig. Und
das sind dann auch die drinnen, die eben den Blick haben, oder? Und
die Betroffenen, die sagen, das stört zu viel. Du hast, also wir können von mir gesehen noch viel mehr aus dem machen, oder? Die Initiative will ja auch zusätzliche Mittel, dass man wirklich auch mal spezialisierte Büros beauftragen kann, helfen uns, Gesetze durchforsten, wo Sachen sind. Und dann sagen wir, ja, das kostet dann mehrere hunderttausend Franken. Das ist nicht gut, aber umgekehrt können wir locker irgendwelche Berichte, wie viele Milliarden Bürokratie verschlingt. Also wenn das so ein bisschen Kosten nutzen von dieser Investition, könnte noch ziemlich gut sein. Und wenn man das nicht will erkennen, dann ist es einfach schwierig.
Also kann man sagen, es sind schon einfach oft Lippenbekenntnisse, die man macht in diesem Zusammenhang. Also,
ja, ich glaube auch, Frau Budliger hat sehr wahrscheinlich, wenn ich jetzt mir einen Tag vorstelle, sie hat einfach andere Aufgaben, die viel prioritär sind. Und vielleicht müssen wir wirklich eine spezifische Stelle schaffen, wo das macht. Also nicht eine Person, sondern irgendjemand muss zuständig werden auf das. Kann irgendeine in eine Direktion hineingehen, wo quasi eine Querschnittsfunktion kann übernehmen in der Bürokratiebekämpfung. Im Moment ist man dort aber noch nicht so weit und wir versuchen es jetzt halt mit einem qualifizierten Mehr und mit Möglichkeiten, Mittel, um systematisch mal aufzuzeigen, wo die Bürokratie zurückgeschubt werden könnte.
Aber kannst du sagen, es sind zwei Probleme. Einerseits kommt immer wieder etwas oben drauf, neu, täglich, oder? Und auf der anderen Seite geht aber unabhängig davon auch gar nichts weg. Also, was man vielleicht mal könnte.
Ich meine, wir haben schon mal darüber diskutiert, die langen Fristen beim Baubewilligungsverfahren Kanton Basel-Land, oder? Dann nützt es mir nichts, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, in anderen Kantonen ist es noch länger. In Solothurn ist es einfach halb so lang. 180 Tage versus 90 Tage. In Solothurn, 180 Basel-Land, und dann gehst du dann ein bisschen auf die Spur und dann merkst, die haben das rausgeschafft, 70 Fachstellen, die mitreden können. Dann muss ich sagen, das ist der Prozess einfach mal grundlegend falsch. Es soll jemand den Prozess anschauen, dass der schlank wird, straffer, Fristen bekommt. Aber so Gedanken, das gibt es wie nicht. Also ich hätte es nie gesehen Und das ist eine Aufgabe, wo, also unsere Initiative ist schon mal ein Anfang, ja, so will ich sagen.
Gut, wenn wir schauen, eben, sind wir blockiert sind,
ja, oder blockt sich auch. Der Anfang will man nicht.
Ja, genau.
Der Anfang will man nicht, genau.
Können wir schnell, noch schnell zurück zu Frau Pudliger, also was ist da hängen geblieben sonst noch von ihr?
Ich finde sie eine sehr interessante Person. Ich habe nicht ihren Werdegang, habe ich nicht auf dem Radar gehabt. Ich habe gewusst, dass sie im Botschaftswesen war. Ich habe sie in den letzten zwei Jahren ein paar Mal erleben in Arbeitssitzungen, wenn es rund um den Gesamtarbeitsvertrag und EU-Rahmenabkommen. Und ich finde, sie hat eine Stärke, dass sie die Leute mitnehmen kann, dass sie dort ja, ich sage mal, grundsätzlich konstruktive Haltung anbekommt in diesen Gesprächen. Das ist auch ihr zu verdanken, weil da hocken dann ziemlich entgegengerichtete Interessen am Tisch teilweise. Der Rest, der hängen geblieben ist sicher auch, dass, wie stark dass sie einfach absorbiert ist von den Zollthemen. Die ganz grossen Themen, die bei ihr auf dem Tisch sind, EU-Rahmenabkommen, wo sie ebenfalls, also mein Eindruck ist, das ist 80% der Zeit, sind so die außenpolitischen Sachen. Und das ist dann eben auch ein bisschen der Eindruck, den ich hier habe. Oder es ist ganz wichtig, dass wir Marktanschluss haben. Die Schweiz, 2 von 3 Franken werden im Ausland verdient, ganz wichtig. Aber der 1 Franken wird eben auch im Inland verdient. Und ich wünsche mir schon ein bisschen mehr Fokus auch auf die inländische Wirtschaft, auf die, die wir schon haben, nicht auf die, die uns dann hoffentlich mal helfen und so. Und ja, ist vielleicht an deiner Gesprächsführung gelegen, dass das nicht... Nein, Spass beiseite. Es ist eher ein Randthema. Und das ist auch ein bisschen das, was ich im Vorfeld von dem oben schon ein bisschen gespürt habe. Und das hat es dann manifestiert, aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir da eine gute.
Aber grundsätzlich einfach jetzt, was du jetzt sagst, also man hört zu fest auf die Grossen. Die sind schon wichtig, oder? Aber man hört gerade in dieser Frage nicht zu fest auch auf die Grossen.
Ja, das ist meine Meinung. Ich glaube, das ist toll, die Grossen. Vergleicht das einmal mit dem Walfisch, oder? Oder dem Raubfisch, wo immer auch viele kleine Fische nebenan hat, weil sie etwas rausspickt beim Essen, weil sie nicht so schön essen. aber wir können dann nicht einfach nur... Wir haben... Die Schweizer Wirtschaft hat noch ganz, ganz andere Stärken. Und die dürfen wir nicht aufgeben für Ideen, die Grossen haben. Und dort diesen Spagat zu finden, der ist wichtig. Und da muss ich, sage ich auch Moos vor, am Direkt vom Schweizerischen Gewerbeverband, Fabio Ragazzi, Präsident, wir müssen mehr auf die Hinterbeine zum Darlegen von ich sage das nicht mal, das ist für mich nicht gross oder klein, sondern ob du in der Schweiz daheim bist mit deiner Firma und wirklich da bist und nicht jedes zweite Mal sagst du, gehen wir dann halt, wenn es hier nicht gut ist. Oder? Das ist ein bisschen die Methode der Grossen. Sondern wirklich die Schweizer Wirtschaft, die hier selbst Geld in der Schweiz haben, selbst Land haben, nicht die Manager, sondern die Eigentümer. Ich wünsche mir mehr Einfluss von denen in der politischen Diskussion. Ich glaube, es wird eine bessere politische Diskussion geben.
Und was mir auch noch hängen geblieben ist, sie weiss ziemlich gut, was sie sagen darf und was nicht. Oder?
Ja.
Also, man merkt auch, dass sie wirklich auch Botschafterin diplomatisch unterwegs ist.
Ja, ich glaube, sie hat aber auch jetzt im Amt als Seko-Chefin einfach auch schnell gemerkt, und das hat sie auch gesagt, wie jedes Wort von ihr auf Gold wog und dass sie dann jedes Morgen ein Telefon von den USA oder von sonst irgendjemandem hat, wenn sie etwas rausgelassen hat, was vielleicht dort schräg angekommen ist. Ja, das ist Teil des Jobs, aber ich glaube, die kann das gut managen. Auf jeden Fall sehr ein interessanter Talk gesehen, definitiv.
Gut, jetzt nehmen wir noch den Schluss. Das ist ein interessanter Talk. Jetzt würde ich gerne wechseln schnell und in deine Funktion als Präsident vom Hauseigentümerverband Basel-Land gehen. Da war eine Delegiertenversammlung vom HFV gestern oben, also das ist ganz aktuell. Und dort hast du unter anderem eine interessante Aussage gemacht: Eigentum schafft freie Bürger. Was meinst du damit? Warum ist das Wohneigentum aus deiner Sicht weit mehr als nur eine Vermögensfrage? Also das hast du gestern ein bisschen auf den Tisch gelegt.
Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich ein bisschen inspirieren. Der Zürcher Hauseigentümerverband, der hat, ich frage mich, ein Jubiläum, 100 Jahre, 110, 100, ich weiß nicht. Aber sie haben eine Jubiläumsschrift herausgegeben, die sich der Geschichte vom Eigentum gewidmet hat. Und ich habe dort mal drin auf den Blättern und habe dann das sehr interessant gefunden und einfach den auch Aspekt entdeckt, wo ich finde, die müssen wir mehr wieder in den Vordergrund stellen. Unsere Wohnpolitik, die ist wahnsinnig fest auf Verteilkampf ausgerichtet. Es gibt zu wenig Wohnungen, die Wohnungsnot das Thema. Es gibt vor allem ein Preisthema, dass sie zu teuer sind. Man tut gerne über Investoren schimpfen und über Profiteure vom System. Man will aber, oder wenn, normalerweise, wenn ein Angebot nachfragt, also wenn das Angebot könntest vergrössern, mehr Wohnungen würden dann Preise runtergehen, das will man aber auch nicht, weil man will verdichten und man will eine neue Einzone, aber das Verdichten funktioniert nicht. Das sind irgendwie Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und in all diesen Diskussionen ist man immer gerade weit, weit unten in den Themen. Und wenn man dann mal ein bisschen zurücklehnt und denkt, woher kommt das überhaupt und was sind die positiven Auswirkungen von Wohneigentum oder einfach von Eigentum generell, dann haben wir vielleicht ein bisschen andere Perspektiven auch wieder. Und das ist so ein bisschen meine Botschaft auch gewesen. Es gibt so einen amerikanischen Historiker, der das aufgearbeitet hat, der sagt, schau mal, 17. Jahrhundert, ein englischer Bauer und ein russischer Bauer, der Engländer, hat schon damals Recht gehabt am Grund und an seinem Eigentum. Auch wenn es dort der König gehabt, und wir aus diesen Hollywood-Filmen das Gefühl haben, die haben alles können machen, sie haben sie nicht können enteignen. Das habe ich nicht gewusst. Sie haben einfach können Steuern erheben. Und dann hat er das verglichen mit den russischen Bauern, wo einfach der Zar gesagt hat, das ist zwar heute noch die, aber morgen ist es dann mein. Der ist einfach gewusst, es ist nicht mein. Und wenn man das dann so ein bisschen weiterentwickelt und eben letztlich herleitet, woher kommen die Entwicklungen? England hat ja dann also eben eine von den ersten Gebietskörperschaften, wo Eigentum richtig fest geschützt hat, ist ja dann auch der Vorreiter gewesen in der ersten Industrialisierung. Da ist richtig etwas gegangen, weil die Leute gewusst haben, das gehört mir. Und Russland, kannst weit in unsere Zeit hineinschauen, ist immer noch nicht ganz so, wie man es vielleicht will. Und die Wirtschaft ist nicht dort, wo sie soll sein, haben andere Themen. Und wenn man das dann ein bisschen übersetzt, dann muss man sagen, hey, Eigentum ist eben am Schluss ein Treiber von Wohlstand auch, weil jeder übernimmt Verantwortung. Und in Systemen, wo niemand Verantwortung übernimmt, passiert das nicht. Und ich glaube, der übergeordnete Gedanke, der ist mir wichtig gewesen, oder, dass wir in der Schweiz eigentlich wegkommen von der Diskussion, wie können wir das, was wir haben, einfach noch ein bisschen besser verteilen und ein bisschen managen und den Swiss Finish dahinter fallen, versus wir müssen Mittel und Wege finden, um mehr Wohnraum, aber auch mehr Wohneigentum zu schaffen. Als ich mir da mal so ein bisschen durchgelesen habe, ist mir das hängen geblieben, ist mir ein bisschen, ehrlich gesagt, wie sagst du, was ab den Augen geht? Schuppen, genau. Also, und die Botschaft dann wieder überbringen.
Aber kann man schon sagen, das muss einfach das Ziel sein, oder muss das Ziel sein, dass es wieder möglich ist, auch für junge Familien etc. Eigentum, wenn sie das eben wollen, können sie erwerben.
Genau, das ist so ein bisschen auch Teil vom Vortrag gesehen da. Es ist natürlich aus Leistungsversprechen, also wenn du dich anstrengst, dass du etwas kannst erreichen kannst, und heute ist es natürlich schon so, wenn du fast nie mehr kannst Land kaufen kannst, weil das haben wir dann auch zugelassen, dass es jetzt gehortet werden kann, dass Leute, die sich das einfach können leisten können, haben die letzten Sachen noch genommen. Das ist in dem Sinn auch ein Resultat von der schlechten Politik in der Einzonungsgeschichte. Ich verstand, dass man nicht die Schweiz will überbauen will, aber das hat man müssen antizipieren und halt mit Regeln oder was auch immer. Ich habe jetzt auch nicht gerade das Resultat, aber Fakt ist, heute hat es Familien, die beide viel arbeiten, gut verdienen, und es reicht trotzdem nicht, weil einfach die Preise so hoch sind. Und das Aufstiegsversprechen, das muss irgendwie wieder kommen. Und da gehört Eigentum dazu. Und es war aus Sicht vom Staatswesen eine wünschenswerte Entwicklung, weil dann eben so ein bisschen Entwicklungen wie in England seinerzeit da auch wieder mehr können stattfinden können, als wenn du dich einfach so in einem System fühlst, wo du den Eindruck hast, eigentlich ist egal, was ich mache. Ich muss dann einfach darauf hoffen, dass der Staat dann irgendwie noch Renten auszahlt. Und das braucht von mir gesagt ein Mindset. Und ich habe auch gesagt, das ist letztlich der Verband, unser Baselbiet-Verband, aber auch der schweizische Verband, wo es muss schaffen, mit diesen Themen in Politik hineinzukommen, weil einfach ein so Speech von solchen, die eh schon im Grundsatz die Meinung teilen, das reicht natürlich nicht.
Aber das heisst, es ist auch gefährlich für Gesellschaft, wenn sich dann der Mittelstand am Schluss
Die verabschieden sich, ja. Und ich glaube, oder das Resultat ist ja dann die Negativspirale, wo man dann Eigentum plötzlich als etwas Schlechtes darstellt. Und ich glaube, der Kipppunkt, der ist eben schon gekommen. Wir können auf Deutschland schauen. Das habe ich gestern gemacht, aber heute Morgen habe ich noch ein bisschen gelesen davon. Von den USA, New York, oder? Dort haben sie jetzt gerade irgendwelche Vorwahlen gehabt, wo Leute gewinnen, also wir würden die jetzt linksextrem nennen, wo Enteignung das Hauptthema ist. Und das ist natürlich auch Metropole, wo du dir heute, du kannst dir nichts mehr leisten. Du zahlst einfach hohe Mieten, das Zeug gehört irgendwelchen Leuten. Es wird nichts unternommen, um neue Wohnraum wirklich schaffen. Und dann geht auch der Preis hoch, weil so viele Leute da wollen. Also es ist wie, wenn wir das nicht schaffen, nimmt Druck auf die haben, nimmt brutal zu. Und das ist absehbar und ich hoffe, die Botschaft ist angekommen. Ja.
Gut, jetzt vielleicht noch die allerletzte Frage. Sommerferien, morgen ist Bündeli-Tag. Nehmen wir gerade an, dass du morgen die Bündeli packst. Aber Sommerferien, Stichwort. Wenn du weggehst, ein paar Tage oder so, kannst du dann wirklich abschalten oder bist du dann halt irgendwo gleich immer noch der HFL-Präsident und der Direktor von der Wirtschaftskammer?
Nein, ich kann gut abschalten. Das habe ich gelernt im Sport.
Also nicht während dem Spiel, aber...
aber nach dem Spiel. Wenn es nicht gut gegangen ist, kannst du nicht die ganze Nacht überlegen, wie es hätte besser gehen können. Das kann ich sehr gut abschalten.
Und die Fußball-WM verfolgst du auch?
Die verfolge ich. Da habe ich im Fall wirklich eine Freude an der Stimmung in diesen Stadien, in diesem Land oder in den Ländern, wo es ausgereitet wird. All die Auguren und Experten, die gesagt haben, das wäre der halbleere Stadion und niemand geht da hin und wer will das schon. Ich glaube, von denen hört man jetzt irgendwie gar nichts mehr. Weil bis jetzt ist das eine sensationelle WM. Einfach das Ganze drumherum. Ich finde auch, wie sie die Match anfangen und so, es sind jedes Mal coole Momente, die geschaffen werden. Und das kann man, glaube ich, auch mal sagen.
Und das ist schon ein Tipp, wer Weltmeister wird? Oder immer noch der gleiche, den du schon mal gehabt hast? Keine Ahnung, hat sich das schon geändert?
Nein, ich habe das Gefühl, Franzosen sind schon sehr stark. Aber die Argentinier, die haben halt auch ihre Stars, die vorne ein, zwei machen und hinten machen sie zu. Und auch einmal reinlängen, wenn es nötig muss sein, die nötige Härte. Ich glaube, das sind zwei, die weit vorne sind. Und dann gibt es natürlich auch Turniermannschaften. Deutschland weiß auch nie, wenn es dann mal richtig einen guten Match reingeht. Und das Zlatan Ibrahimovic hat gesagt, Amerika wird Weltmeister.
Ja, ich weiß das Gläser, ja.
Und das ist natürlich schon, oder, wenn du so gedreht wirst, wir haben schon Griechen gehabt, die Europameister geworden sind. Ich glaube, es fehlt ihnen vorne die Durchschlagskraft. Aber ich glaube, es ist eine sehr offene WM. Und ich finde aber grundsätzlich, dass es so kritisiert worden ist, so viele Mannschaften, ich erlebe das jetzt als extreme Bereicherung, als die Vorrunde mit viel Freude verfolgt.
Gut, es kommt dann ein bisschen auf den Spielplan drauf, also Spielbaum, oder? Wer dann gegen wen allenfalls schon spielt.
Ja, das ist ein kompliziert, das
Finale. Und, so. Und je nachdem hast du eben Glück und auf einer Seite rutschst du dann irgendwie halt durch. Oder
wenn
so.
Jetzt Brel noch anfangen treffen, dann sind wir vielleicht auch noch gut. Ich glaube, auch die Schweiz ist eine super Mannschaft. Wir sind heute gestern TV vom HFV Basel-Land. Gestern hat die Schweiz gespielt gegen Kanada und die Schweiz fällt einfach auf, wie abhängig das von Xhaka ist. Oder? Wenn er einen guten Tag hat, dann läuft das super. Wenn er nicht so einen guten Tag hat, läuft es nicht so gut. Es hat zwei nicht so gute gehabt. Aber auch gestern muss ich sagen, die zwei Goal haben sie gemacht, die er sehr gut gespielt hat, eine Viertelstunde lang. Nachher hat er dann irgendwie wieder ein bisschen abgestellt. Aber es ist am Schluss so ein Turnier, da kann wirklich, das ist ein bisschen ein Floskel, aber kann alles passieren. Und du kannst dich dort in einen Rausch reinspielen, das ist eine Frage vom Selbstvertrauen. Ich hoffe, sie können den Fokus einfach auf sich selber, auf dem Team und nicht die vielen Geräuschfossen zu fest zulassen, weil ein T-Shirt jetzt der Murat da hat oder so. Das spielt ja alles nicht so eine Rolle. Gestern haben sie gewonnen, das war cool.
Und am Schluss musst du noch gewinnen an der WM. Schön spielen, kannst du dazwischen wieder.
Und
oder?
Es fragt jetzt ab heute auch niemand mehr, wie der Sieg gestern angekommen ist, ob man am Schluss unter Druck gesehen oder nicht. Und das wissen die Spieler, also an das denkst du auch nicht mehr als Spieler. Nach dem Match bin ich sicher, sind die alle leicht hässig gewesen, dass sie so unter Druck gekommen sind, weil sie sind besser als das, was gestern gesehen. Aber jetzt ist der nächste Match und dann ist das weg. Und am Schluss nimmst du mit, wir sind weitergekommen, wir haben gewonnen, 2 von 3 und das ist gut.
Gut, merci vielmals.
Merci also dir.
Bis nach der Sommerferien.
Ja, danke schön, schönen Sommer dir und allen, die da zuhören.